Herzlich willkommen bei dieser Folge Nummer 47 im Modeling und NLP Podcast von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute ist Dienstag, der 24. Januar, also wird es sein, wenn du diesen Podcast hörst. Der Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und immer dann, wenn dafür Zeit ist, auch auf dem Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich wieder mit Dagmar Ling. Diesmal geht's, wie ich schon subtil angedeutet habe, um das Thema Zeit. Hallo Dagmar.
Hi Ralf.
Ich unterhalte mich im Augenblick nur noch mit Handlungstypen. Letzte Woche Daniel Köpke.
Ja.
Ehrenhalber und jetzt diese Woche mit dir zum Thema Timeline, was natürlich passt, weil Handlungstypen die Zukunft vertreten und Erkenntnisse der Vergangenheit und Gegenwart wird eh überschätzt. Das ist ein weiterer sensationeller Podcast aus unserer Reihe über Practitioner-Themen.
Und es färbt schon ab, oder? Dass der Podcast quasi in der Zukunft liegt?
Genau. Wobei das mit dem Practitioner-Thema eigentlich auch nicht stimmt, weil ich habe vorbereitend auch überlegt, dass der Vorschlag Timeline war ja von dir. Mhm. Eigentlich machen wir Timeline ja im Master.
Auch. Wir machen beides. Wir machen es im Practitioner und im Master.
Mir ist noch ein cooler Satz dazu eingefallen, weil ich fand das interessant. Wie kommt es eigentlich, dass die meisten Kollegen im Practitioner offiziell das Thema Timeline haben und ich habe das da nicht und ich habe es im Master. Dann fiel mir ein, naja, ist ja ganz klar, entspricht ja viel mehr der Logik, wie ich NLP aufbaue. Timeline ist Ebene 4. Im Practitioner arbeiten wir mit der Timeline, im Master arbeiten wir an der Timeline.
Okay, jetzt, ja, die Unterscheidung, die passt gut.
Und darum machen wir selbstverständlich Timeline-Formate, also Change History, Change Future, Self-Nurturing und so weiter und so fort. Aber diese Sachen Timeline-Design und so, das bringe ich erst im Master. Wie hältst du es?
Die richtig tollen Sachen kommen im Master. Ja, also auch die Grundlagen, sage ich jetzt mal, Change History, Change Future. Ich mache auch das Self-Nurturing im Practitioner. Und dann Timeline Design und Timeline nach Ted James mache ich auch im Master. Also die fortgeschrittene Timeline-Arbeit, ja, bin ich großer Fan von. Also Timeline ist schon eines der Themen im NLP, das mich am meisten selbst auch persönlich wirklich fasziniert hat von Anfang an. Ich glaube, deswegen mag ich es auch so gern, weil meine erste größere Erfahrung mit Timeline-Arbeit war mal in einem Abendseminar in der Jablonski-Straße, wo eine Teilnehmerin, die damals noch gar keine Teilnehmerin war, erst später Self-Nurturing mit mir gemacht hat. Und ich kannte das Format so noch nicht. Und es war auf jeden Fall ein signifikantes emotionales Ereignis für mich. Und deswegen ist Self-Nurturing für mich auch nach wie vor mein absolutes NLP-Lieblingsformat geblieben. Und ich glaube, es gibt kaum ein Coaching, wo ich nicht irgendwie so ein bisschen Self-Nurturing auch mit drin habe. Ganz oft auch wirklich Self-Nurturing in der Zukunft. Wir können ja gleich auch noch drüber sprechen.
Ich wollte gerade sagen, ob wir die Leute, die jetzt keine hartgesottenen NLPler sind, ob wir die sozusagen kurz aufschlauen, indem wir diese beiden Begriffe Change History, Change Future und Self-Nurturing kurz erklären. Ja. Ich kann es ja mal machen in wenigen Sätzen, wobei vielleicht noch schlauer ist, vorher zu sagen, ich erinnere mich auch, es ist schon spooky, faszinierend, echt eine neue Welt, wenn man da mit NLP zum ersten Mal in Kontakt kommt und plötzlich anfängt, sich in der Zeit zu bewegen.
Ja.
Das macht man ja bei all den Formaten. Man geht in die Vergangenheit oder man geht in die Zukunft und erlebt da bestimmte Ereignisse noch einmal oder bereits jetzt. Das wäre Change History und Change Future. Oder trifft das jüngere Selbst oder das ältere Selbst. Das wäre Self-Nurturing. Und ich hatte am Anfang auch das Gefühl, ich lerne jetzt zaubern.
Ja, genau. Und da ich als Kind sehr gern Bücher über Zeitreisen gelesen habe, war es für mich, glaube ich, deswegen so das absolute Aha-Erlebnis, weil plötzlich konnte ich es. Ja, auch außerhalb von Büchern, sondern in mir drin. Das ist nach wie vor sehr spannend.
Ich bin ja auch der Meinung, dass Filme das kollektive Unbewusste ans Licht bringen. Und ich habe mir oft überlegt, momentan ist es so, da ihr seid paar Jahren, vielleicht seit 10 Jahren, ist es so, dass Zeitreisefilme total Mainstream sind. Also
Absolut.
es gibt ja inzwischen kaum noch irgendeinen Science-Fiction- oder Superheldenfilm, wo die nicht fröhlich die Zeit reisen, seit irgendwie paar Jahre oder paar Jahrtausende, was weiß ich. Also ich glaube, zu Zeiten unserer Großeltern, da gab es H.G. Wells, die Zeitmaschine, aber ansonsten gab es da die Idee von Zeitreisen noch nicht so im kollektiven Bewusstsein. Das ist, glaube ich, schon jetzt auch gekommen, die letzten Jahre. Zu überlegen, ich weiß gar nicht, also da fehlt mir wirklich die Erinnerung. Ich glaube, Freud fing ja an, das zu erforschen, was wir Timeline nennen, also nach dem Motto, wo kommt das denn her? Aber ich glaube, der Gedanke, geh da nochmal hin und bring's in Ordnung, der war bei ihm auch nicht drin.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Wo ich es mir noch vorstellen kann, ist bei spirituellen Techniken. Also ich denke jetzt gerade so wirklich viele hunderte, tausende Jahre zurück. Ich glaube, dass da die Menschen schon auch so eine Art von Timeline-Arbeit gemacht haben. Aber ich glaube eher die Zeit aufgelöst haben, indem sie sich verbunden haben mit irgendwelchen Kräften und dadurch auch die Zukunft verändert und die Ernte. Ja, die Ernte gut werden lassen und den Regen geholt und so weiter. Also es ist ja auch eine Art von Timeline-Arbeit auf eine andere Art, weniger psychologisch. Aber ja, doch, ich glaube, es war schon immer da, aber so richtig, richtig runtergebrochen und publik, so wie wir es kennen, glaube ich auch, dass es in den letzten Jahrzehnten und gerade durchs NLP sehr stark gekommen ist.
Weil du gerade so weit zurückgreifst, ich habe mal irgendwo gelesen in einem der NLP-Bücher, dass es wohl irgendwelche Kulturen gibt, wo man Flüche immer in Form der bereits geschehenen Zukunft formulieren muss. Also, dass du
Ah,
also
okay.
wirklich deine komplette Sicherheit ausdrückst, dass das so geschehen sein wird. Also, das war so ein Stückchen auch Timeline-Arbeit quasi in kulturellem Hintergrund, die ich mal irgendwann erlebt habe. Die allermeisten Leute sind der Meinung, das, was geschehen ist, ist geschehen. Punkt. Und ich weiß es, du kennst, weißt es natürlich du auch, sobald man da mit dem NLP-Training anfängt, Change History,
Ja.
und natürlich sofort der Satz, aber man kann doch die Vergangenheit nicht ändern. Und dann kommen wir und sagen, doch.
Doch. Und dann kommt erstmal ganz viel ungläubiges Gesicht beim Gegenüber. Und ich habe aber selten erlebt, dass die Menschen nicht genauso fasziniert von der Timeline-Arbeit waren. Also ich finde, auch da ist es viel Übung, dass man wirklich diese innere Abbildung der Timeline auch erstmal lernt zu erleben, dass man sich vorstellen kann, ich gehe an diesen Punkt zurück oder ich stelle mir vor, in diesen Punkt in der Zukunft zu gehen. Es braucht einfach so ein bisschen Übung. Deswegen ist es natürlich wunderbar, dann im Master die fortgeschrittenen Formate zu machen, wenn man diese Art der Arbeit wirklich kann, geübt hat, mit dem inneren Erleben einfach auch jonglieren kann. Und trotzdem haben wir ganz oft wirklich große Aha-Effekte in den Ausbildungen im Practitioner, wenn dann plötzlich so ein Bewerbungsgespräch in der Vergangenheit oder ein blöder Streit oder auch wirklich so was, so ein Ereignis, das in der Zukunft liegt, ne? Irgendein Arbeitsgespräch oder ein Gespräch mit einer wichtigen Person und plötzlich fühlt es sich leicht an, plötzlich fühlt man sich frei, man hat diese Perspektive verändert, man kann da ganz viel, viel Angst auch loslassen, was damit zusammenhängt, schlechte Gefühle, die damit zusammenhängen. Also es gibt schon sehr viel Freiheit, diese Art der Arbeit im NLP wirklich auch zu beherrschen.
Jetzt hast du gerade das entscheidende Wort gesagt. Du hast ja auch gerade gesagt, Abbild der Zeit. Das ist immer meine Antwort, wenn Leute mich fragen, man kann doch die Vergangenheit nicht verändern. Ja, aber muss man ja auch gar nicht, weil das, was uns in der Gegenwart Schwierigkeiten macht, ist ja das Abbild der Vergangenheit in uns, also die Erinnerung. Und natürlich verändert Change History oder auch Self-Nurturing verändert die Erinnerung. Es verändert das Abbild der Vergangenheit oder halt auch das Abbild der Zukunft. Also, wie oft ist das denn, dass man sich wegen irgendwelcher Geschichten Sorgen macht, die dann nie eintreten? Aber die Sorgen, die man sich jetzt macht, beeinflussen halt doch die Gegenwart und die Entscheidungen. Das ist ja auch, da kommt ja auch dieses Vorhersageparadoxon her, was in der Politik eine große Rolle spielt, dass die Leute, die immer irgendwelche Weltuntergangsszenarien beschwören und sagen, es wird alles ganz schlimm, und dann kommt es aber ganz normal raus, dass sie sagen, ja, aber es kommt ja nur deswegen normal raus, weil wir gewarnt haben und sich deswegen alle anders verhalten haben. Also das ist ja im Grunde auch Timeline-Arbeit. Und
Auf jeden Fall.
du weißt ja, dass ich schwärme ja für NLP im Alltag. Im Grunde sind ja alle Sätze über Vergangenheit und Zukunft Timeline-Arbeit im Alltag. Wenn also Leute sagen, das wird so und so kommen, das war so und so, das ist weil.
Ja.
Es ist, was uns auszeichnet. Wir können uns in der Zeit bewegen.
Genau. Und ich kann mich sehr gut auch erinnern, als ich bei dir das erste Mal Timeline-Arbeit damals im Practitioner gemacht habe, das gab es auch irgendeine Demo und du hast immer vorher gefragt, okay, hat dieses Ereignis aus der Vergangenheit eine Auswirkung auf deine Gegenwart? Und wenn die Antwort nein war, dann gab es keine Art von, keine Notwendigkeit für Timeline-Arbeit. Also wir arbeiten ja damit, dass es eine Auswirkung auf uns jetzt hat, dass wir irgendwelche komischen Gefühle, irgendwelche Sorgen, irgendwelche Ängste damit verbinden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann brauchen wir die Vergangenheit oder unser Abbild der Vergangenheit auch nicht zu verändern. Und genauso ist es ja mit der Zukunft. Und das macht einfach flexibel, weil wir können uns natürlich dadurch unsere Geschichte auch einfacher machen im Sinne von, ich verändere nicht das, was passiert ist. Das sage ich meinen Teilnehmern auch mal. Wir verändern nicht das, was passiert ist. Weil da ist manchmal so diese Angst, ich mache da was, was ich eigentlich nicht darf. Und aber die Perspektive drauf und diese Perspektive, einfach sich klar zu werden, ich entscheide selbst, wie ich dieses Ereignis in Erinnerung behalte. Ich kann es behalten, indem ich mir weiterhin Sorgen und schlechte Gefühle mache, oder ich kann akzeptieren, dass es passiert ist und ich blicke einfach neutral drauf, oder ich blicke einfach mit einer Perspektive drauf, es war nicht schön und ich habe viel draus gelernt. Also.
Es ist ganz, ganz merkwürdig, aber vielleicht auch psychografisch erklärbar, dass sobald man mit Vergangenheit anfängt zu arbeiten, dieses Wort Wahrheit und Wirklichkeit so eine Rolle spielt. Ja, was war denn jetzt wirklich? Was ist denn jetzt wahr? Und witzig ist ja auch, die Leute machen sich die Sorgen im Grunde nur bei der individuellen Timeline, also nur beim eigenen Leben. Jetzt, wenn du guckst, aktuell, Ukraine-Krieg, da ist ja die Medien und die Politik ist voll mit den beiden Fragen. Erstens mal, wann genau ging das eigentlich wirklich los? Also die Zahlen, die gehandelt werden, schwanken zwischen letztes Jahr Februar und vor 1000 Jahren. Das ist auch sehr
Genau.
spannend von der Timeline her. Und natürlich noch viel mehr, ja, was ist denn wirklich passiert? Und bei einer kollektiven Timeline kannst du dich eigentlich sehr schnell mit Leuten einigen, ja, das wissen wir eh nicht so genau, jeder erzählt seine Geschichte, jeder stellt es so dar, wie er es möchte. Sobald du das jemand vorschlägst für seine persönliche Timeline, ja, aber Moment mal, es muss doch eine Wahrheit geben.
Ja.
Aber es ist doch genauso. Ich meine, das kennst du auch, wenn du ein Pärchen, was lange zusammen ist, ich habe das, wir kannten selbst, glaube ich, beide ein Pärchen, wo das so lustig war, wenn man die gefragt hat, wie habt ihr euch kennengelernt, die haben zwei komplett verschiedene Geschichten erzählt. Wo du sagst, Moment mal, ihr müsst doch beide dabei gewesen sein, wenn ihr euch kennengelernt habt. Aber die Geschichten, in einem Fall habe ich sogar mal erlebt, da war sogar der Zeitpunkt mehrere Jahre auseinander von der Kennenlerngeschichte. Also auch das akzeptiert man mit dem Schmunzeln. Nur wenn es ums eigene Leben geht, dann muss es eine Wahrheit geben.
Ja, also kenne ich auch diese Zweifel. Darf ich das jetzt wirklich anders sehen? Darf ich es anders sehen, als es wirklich war, so wie es wirklich passiert ist? Und mein Beispiel ist dann häufig, dass wir ja Dinge, die wir gern negativ ausschmücken wollen, da erlauben wir uns aber diese Veränderung. Ja, also wir erlauben uns diese Sorgen über die Zukunft, was da alles Schlimmes passieren kann. Und da sagt keiner, ja, darf ich das überhaupt denken, dass da vielleicht was Furchtbares passiert in 2 Jahren? Nö, da macht sich niemand die Gedanken. Aber darf ich es denn ins Positive ändern? Also das weiß ich jetzt nicht so genau. Und das finde ich doch immer sehr, sehr lustig, auch auf eine Art, so also diese, ja, diese Unschlüssigkeit, bis man in die Arbeit mal so ein bisschen eingestiegen ist und dann merkt, oh, es fühlt sich ganz gut an,
Ja, aber
eigentlich mag ich das.
du sagst es, jetzt einen sehr spannenden Satz. Darf ich das? Ich meine, als geschulte NLPler hören wir sofort das Metamodell und bei darf ich das? Natürlich die Frage, ja, wer hat das denn zu erlauben und zu
Ja.
verbieten? Und natürlich kommst du da in was Gesellschaftliches rein. Also ich meine, das wissen wir ja auch von allen quasi Diktaturen oder so weiter. Berühmt waren die Beispiele aus der Stalinzeit, wo die angefangen haben, die alten Fotos zu ändern. Also,
Ja.
wenn quasi jeder sich seine Privathistorie ausdenken würde, wäre die Gesellschaft sofort im Chaos gelandet. Also ich finde es schon verständlich, auch bei einer Familie, überleg mal, in einer Familie würde jeder seine eigene Geschichte erzählen, plötzlich, wie die letzten Jahre waren.
Da
Also
fällt
eine
mir
gemeinsame Geschichte ist schon ein wichtiger Zusammenhalt, aber man soll es halt nicht übertreiben, ne?
Was Spannendes ein, weil du das gerade sagst mit den Fotos ändern. Also ich habe das selbst in meiner eigenen Familie erlebt. Wir haben alte Fotos von meiner Uroma, als meine Uroma noch Kind war. Und da gab es auch den Fall, da ist die Mutter gestorben und es gab dann eine zweite Frau. Und es gibt wirklich ein Familienporträt, wo alle 14 Kinder drauf sind. Und das gibt es einmal mit der einen Frau und einmal mit der anderen Frau. Also Jahre später. Die Kinder müssen da einfach schon viel älter geworden sein, gewesen sein. Aber die Frau wurde einfach ersetzt. Ja, und es ist trotzdem die richtige Familie. Das fand ich schon sehr interessant. Also, dass diese Art der Arbeit wohl auch früher ganz normal war. Also, man hat einfach statt ein neues Foto von allen zu machen, hat man einfach eine Person ersetzt, rausradiert und die neue reingesetzt. Kann man auch Wirklichkeit schaffen.
Also angeblich gab es solche Sachen hier auch schon vor 1000 Jahren. Also es gibt ja, wenn du dich mit der Geschichte beschäftigst, schon damals auch Fälle, dass Gründungsurkunden gefälscht wurden, irgendwelche historischen Dokumente und was weiß ich. Weil durch die Begründung, also Gründung, Begründung über die Vergangenheit, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir es machen im NLP. Weil es ist Glaubenssatzarbeit und es geht ja darum, du fragst jemanden, wie geht's dir, sagt der schlecht, dann sagst du dir, dann mach halt, dass es dir gut geht. Und wenn dann der Satz kommt, das geht nicht, weil. Dann brauchen wir halt die Timeline-Arbeit, weil die Begründung halt normalerweise in der Vergangenheit liegt. Und dann kommst du mit Gegenwartsarbeit einfach nicht dagegen an. Dann muss man halt die Begründung ändern. Jo, tun wir das halt einfach. Und du hast recht, im Negativen geht das den Leuten oft so leicht vor der Hand. Und im Positiven ist immer so ein bisschen, ja, darf ich das, darf ich das?
Also einerseits ist es ja gut, ne, dass wir es zumindest in dem Bereich schon können, weil dann können wir es einfach übernehmen, auch in den positiven Bereich. Also das ist ja nur ein Zeichen dafür, wir können es. Und es ist für mich auch so der Beweis, den ich dann gebe, du kannst es ja, du machst es ja sowieso schon. Es ist nichts Neues, was du lernen musst. Es ist einfach ein neuer Bereich, in dem du es anwenden kannst, das, was du schon die ganze Zeit machst. Und ja, es gibt große Aha-Effekte. Und ich finde ohnehin spannend, wie die Leute die Timeline abbilden. Und es gibt ja auch ganz viele Diskussionen jetzt gerade so, gibt es Zeit überhaupt? Ist Zeit wirklich linear? Ja, wir gehen ja immer davon aus, dass das Zeit linear ist. Weiß man ja gar nicht so genau. Und spannend finde ich es dann, wenn man die Teilnehmer mal die Timeline abbilden lässt und dann mal feststellt, dass die wenigsten Timelines wirklich linear sind, ne? Oder da gibt es Kurven, die gehen hoch, die gehen runter, die haben die wildesten Formen und die gehen durch einen durch. Und da hat ja Ted James auch diese schöne Unterscheidung gemacht mit, wie Menschen die Timeline erleben, ne? Ob die in Time oder Through Time oder sogar so eine Mischung aus beiden auch sind. Also,
Vielleicht erkläre ich das Wort auch mal ganz kurz für
ja.
die NLP-Frischhörer, weil das Wort Timeline fand ich persönlich immer ein bisschen jetzt buchstäblich einengend, weil es halt eine Zeitlinie ist. Klaus Marwitz, du hast ihn, glaube ich, selbst nicht mehr erlebt, ne?
Nee, leider nicht.
Er hatte ja auch viele Seminare über Zeit gegeben und von ihm ist die Idee, lass uns doch von Zeitfläche sprechen.
Ah,
Das finde
ja,
ich viel
schön.
schöner. Die Zeitfläche. Und im Grunde geht es ja einfach nur um die Frage, wie man Zeit und die eigene Zeit und die gesellschaftliche Zeit innerlich repräsentiert. Und mich hat mal auch witzigerweise ein Teilnehmer darauf hingewiesen, dass wir ja von 4 Dimensionen reden, aber unsere Sinne können nur 3 Dimensionen wahrnehmen. Weswegen wir Zeit immer als Projektion in den Raum wahrnehmen. Also der wandernde Schatten, die wandernde Uhr, die wandernden Zeiger, soweit in der Richtung. Und Timeline ist ja im Grunde die Idee dieser inneren Zeitlandschaft. Und du weißt es genauso wie ich, aber wir sagen es halt für die, die zuhören. Wenn dann Leute sagen, das liegt hinter mir oder da habe ich noch was vor mir, dann kriegst du halt mit, wie das innerlich organisiert ist. Und dann gibt es halt, das hast du jetzt gerade gemeint, diese beiden rührenden Vereinfachungen im NLP. Also links ist die Vergangenheit, in der Mitte ist die Gegenwart, rechts ist die Zukunft. Oder hinten ist die Vergangenheit, in der Mitte die Gegenwart und vorne die Zukunft. Und ich glaube, wir haben noch nie irgendeinen getroffen, wo es wirklich so einfach war. Aber im Buch findet man das immer so.
Und da einfach auch mitzukriegen, also ich kann zwar diese Arbeitstimeline machen, ne? Ich kann jetzt auf dem Boden mir hier vorstellen, da ist meine Vergangenheit, da ist meine Zukunft und ich bin jetzt gerade in der Gegenwart, aber dann einfach mitzukriegen, okay, wenn ich jetzt wirklich mal in mich gehe, also wie repräsentiere ich es denn wirklich, weil dann ist die Zukunft halt vielleicht da rechts oben und die Vergangenheit liegt irgendwie so unter mir und da tatsächlich auch diese Abbildung mal zu untersuchen. Also was sagt es denn auch aus, dass die da oben ist? Ja, muss ich da erstmal hochklettern oder kann ich da runterrutschen in die Vergangenheit? Ne? Das Du machst ja auch wunderbare Formate im Master damit, dass wir unsere Timeline dann designen und verändern und ganz schön machen. Da erinnere ich mich auch gut. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja,
Einfach.
ich meine, auch das ist ja Alltag, dass man von einer leuchtenden Zukunft spricht oder von einer dunklen Vergangenheit oder dass man sagt, das liegt im Nebel. Also das ist ja, weißt du ja, eine der Sachen, die für mich im NLP am allerwichtigsten überhaupt sind, diese Entdeckung der Sinne. Und wir reden ja über die Zeit in solchen sinnespezifischen Begriffen. Also es ist naheliegend, wie Ted James und Robert Dills das auch vorgeschlagen haben, dass man sich halt die Submodalitäten anguckt. Ob man so sagt, künftig geht's bergab oder künftig geht's bergauf. Wobei das ganz lustig ist, das fällt mir immer wieder auf, vielleicht ist das auch ein Unterschied zwischen Beziehungshandlungs- und Erkenntnistypen. Die Reaktion auf den Vorschlag, wie das ist, wenn es in der Zukunft nach oben geht, ist sehr unterschiedlich. Die einen sagen, boah, toll, es geht aufwärts, die anderen sagen, oh nee, das ist anstrengend. Ich muss ja immer nach oben laufen. Wobei die dann auch nicht wirklich wollen, dass sozusagen ihr Leben eine schiefe Ebene ist. Aber es ist so putzig individuell, was Leute jetzt von den Bildern eigentlich schön finden oder nicht schön finden. Gerade mit dem Hoch- und Runtergehen.
Ja, auch von der Geschwindigkeit her, ne? Also manchmal hat die Timeline auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also das die Zukunft, die hat mehr Geschwindigkeit als die Vergangenheit. Also die
Natürlich
Vergangenheit
mit
ist viel
Handlungsspielraum.
langsamer oder andersrum. Und da auch mitzukriegen, also wie viele verschiedene Aspekte die Menschen da reinbringen, ne? Wo ich teilweise selbst auch gemerkt habe als Trainerin, ah, interessant, das ist bei mir überhaupt gar nicht vorhanden. Also es ist spannend, wie unterschiedlich es repräsentiert
Und
wird.
sehr unterschiedlich wirklich auch zwischen den drei psychografischen Typen. Also ich weiß noch, Stefan Landsiedel Modeling, sein Satz, weil er ja so unglaublich viel Energie hat und ich fragte ihn, Stefan, wo nimmst du die Energie her? Und er sagt, die leihe ich mir aus der Zukunft. Und das ist für mich so ein klassischer Handlungstypsatz, dass er sozusagen die Freude, die er haben wird, wenn er das Ziel erreicht hat, die nutzt er bereits jetzt. Und da fiel mir dann auf, auch das drei Timeline-Sätze, warum das bei mir nie geklappt hat, wenn meine Mutter und später auch andere Handlungstypen, aber eben primär meine Mutter, mich motivieren wollte zu Aufgaben mit dem Satz, mach's schnell, dann hast du es hinter dir. Weil das ist natürlich auch die Orientierung in die Zukunft. Das heißt, bevor ich die Aufgabe mache, gehe ich schon in den Punkt, wo ich sie hinter mir habe. Und ich habe immer gemerkt, dass das für mich komplette Demotivation war.
Wie hättest du es denn für dich
Ja, und ich habe
formuliert?
dann später erforscht, wie es bei mir ist. Und mich motiviert, das wirst du vermutlich zucken jetzt als Handlungstyp, ich bin umso motivierter, je länger ich etwas schon gemacht habe. Also, nachdem
Ich
ich
merke, mir zieht sich gerade alles zusammen.
also weißt du, nachdem ich jetzt halt seit Jahrzehnten NLP mache, oder ich bringe vielleicht ein besseres Beispiel, wie ich angefangen habe mit dem Newsletter und dann später mit den Webinaren, jetzt auch mit dem Podcast. Bei dem Podcast habe ich mir bewusst, ich wusste, ich werde mich am Anfang quälen, ich werde schimpfen, ach, wieder Dienstag, ich muss einen Podcast machen, ich habe keine Lust und ich bin unmotiviert. Also habe ich mir selber beschlossen, ich mache, ich glaube, 40, nee, 20 Stück habe ich mir vorgenommen, ich mache 20 Podcasts und entscheide dann. Weil ich weiß, ich kenne mich doch. Wenn ich erst mal 20 gemacht habe, ja, dann mache ich auch weiter. Weil bei mir ist das so, je mehr da in der Vergangenheit ist, desto leichter fällt es mir weiterzumachen.
Ja, unsere Zuhörer sehen es gerade nicht, aber du strahlst gerade
Ich
total.
weiß das. Und ich führe ja Tagebuch seit vielen, vielen Jahren und begleite das auch mit einer Excel, weil ich dann mich im Tagebuch zurechtfinden will. Und ich schreibe da in dieser Excel auch immer, wie lange am Stück ich schon Tagebuch schreibe. Und wenn das dann zum Beispiel dann wieder mal so bei 500, 600 Tagen angekommen ist und ich bin total fix und alle, ich bin müde, ich will eigentlich bloß noch ins Bett, merke ich, nein, ich werde doch jetzt diese Reihe von 500 Tagen nicht unterbrechen. Da mache ich weiter. Das heißt, meine Motivation kommt über die Vergangenheit. Und da habe ich überlegt, wie es bei Beziehungstypen, und ich glaube,
Das
die ist
wäre
ähnlich.
jetzt meine Frage auch, ja.
Genau. Und ich habe für mich definiert, Handlungstyp, mach's, um dich zu freuen, oder mach's, damit du dich freust. Erkenntnistypen, mach's aus Freude, also aus der bereits vorhandenen Freude, und Beziehungstypen, mach's mit Freude.
Ah, ja.
Partnerschaftlich im Augenblick.
Ja.
Aber Es ist wirklich so, ich glaube, das Thema Motivation ist nicht verstehbar ohne Timeline.
Auf jeden Fall. Und mir fällt gerade ein, ich habe eine kleine Übung gemacht am Wochenende im Trainertraining. Da ging es um Genusstraining. Und
Ja.
da haben wir auch drüber gesprochen, eben, dass es diese drei verschiedenen Möglichkeiten gibt, Genuss zu erleben. Also einmal die Vorfreude. Ich freue mich auf das positive Ereignis. Dann eben Beziehungstyp-Variante, den Moment zu genießen, ein angenehmes Erlebnis zu intensivieren und auch zu verlängern oder eben sich zu erinnern, zurückzublicken und die positiven Gefühle wieder zu erleben. Und eine Teilnehmerin meinte dann auch, ah, es gibt ihr jetzt gerade so ein gutes Gefühl, dass sie sich einfach auch erinnern darf und auch diese Erinnerung Genuss ist. Also sie sich damit einfach auch was Gutes tut und das positiv besetzt ist und eine positive Ressource sein darf. Fand ich sehr schön.
Es gibt da ein ganz merkwürdiges Gedankenexperiment in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Da fragt er, wenn dir einer einen Urlaub anbieten würde, einen Traumurlaub, 14 Tage irgendwo, super Umgebung, Natur, Wetter, alles stimmt, also 14 Tage Traumurlaub. Der einzige Haken ist, anschließend wird dir auf eine unschädliche Art jede Erinnerung an diesen Urlaub gelöscht. Wie viel wäre dir die Reise wert? Und er sagt, die meisten Leute, wenn die Bedingung dazu kommt, würden sie deutlich weniger als die Hälfte zahlen. Das heißt, seine Theorie ist, die meisten Leute machen den Urlaub eigentlich mehr für die Erinnerung, die sie hinterher haben, als für den Urlaub selber. Und ich habe das selber gemacht. Das ist so ein komisches Gedankenexperiment. Also, was wären dir diese 2 Wochen Urlaub wert, wenn du einfach wüsstest, du hast hinterher keine Erinnerung mehr dran?
Das ist wirklich spannend und ich kann es
Ja.
auch nachvollziehen. Also für mich ist ja Reisen und Urlaub auch eine
Ja.
riesige Ressource. Und wenn das alles weg wäre, dann ist es
Und
nur für eine kurze Zeit verfügbar.
er hat dann noch ein Schwesterexperiment, und zwar meint er, angenommen, du müsstest dich einer irgendwie schwierigen Operation unterziehen. Die muss nicht sein, aber es wäre günstig und sie wäre mit starken Schmerzen verbunden, die man auch nicht wegmachen kann. Aber man könnte hinterher die Erinnerung an die Operation komplett löschen. Da meint er, die meisten Leute würden sich darauf einlassen.
Kann
Also,
ich auch gut nachvollziehen.
es ist super spannend, wie da, je nachdem, wo ich mich zeitlich orientiere, sich Entscheidungen ändern. Und ich liebe auch bei Daniel Kahnemann diese eine Frage, die habe ich auch übernommen, wo er sagt, wenn ein Projektteam zusammensitzt und die planen und haben leuchtende Gesichter und strahlen, weil es ein großartiges Projekt ist. Und da stellt er die Frage, okay Leute, wenn wir in einem Jahr hier wieder zusammensitzen vor den Trümmern unseres Projektes, und wir würden sagen, eigentlich wussten wir es von Anfang an. Was würden wir dann sagen? Und das ist auch so spannend, dass du, indem du in die negative Zukunft gehst, plötzlich weitere Ressourcen findest. Weil genau die Idee, wenn du in einem Jahr sagst, ich hätte dir von vornherein sagen können, woran es scheitert. Ja Gott, dann sagst du doch jetzt. Also ich finde auch sehr spannend im NLP, dass man halt wirklich an andere Informationen rankommt, wenn man, und jetzt wird es nicht ganz heikel, andere Zeiten einnimmt, tun wir ja gar nicht. Wir sind ja trotzdem in der Gegenwart, aber ich kann halt so tun, als wäre ich in der
Von
Zukunft.
als ob.
Es ist wirklich, ich komme wieder zum Anfang zurück, es ist wirklich pure Magie. Es ist pure Magie.
Ja, mich beschäftigt gerade immer noch das Beispiel, das du sagst mit der schlecht ausgegangenen Zukunft. Das ist
Ja.
wirklich spannend und ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das auch mache und ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist auf jeden Fall super, das muss ich mir merken
Ja.
für die nächste Zielearbeit, die ich mache, das wirklich mal mit reinzunehmen, ganz bewusst mit reinzunehmen, wenn es nicht funktioniert, was für Ressourcen kann ich da jetzt mit rausnehmen, um das Ziel zu erreichen?
Ja, ich meine, Daniel Kahnemann sagt halt, dass wenn du jetzt in dem Moment, er sagt, er hat die Erfahrung gemacht, zu Beginn des Projektes sind alle begeistert. In den Fällen, wo es schief geht, das kommt halt auch mal vor, sitzen hinterher alle und sagen, eigentlich wussten wir es von Anfang an. Und das hat ihn irgendwann genervt. Also er meinte, wenn ihr es von Anfang an wusstet, warum sagt ihr es nicht? Ja, weil am Anfang waren wir ja begeistert. Und darum hat er halt für sich diesen Trick entwickelt. Er geht mit den Leuten in einer kurzen Fantasiereise in diesen Augenblick in der Zukunft, wo sie sitzen mit langen Gesichtern. Und dann wird, es ist ja im Grunde so eine Art vorgezogenes Change History, wenn man es genau nimmt. Also man geht sozusagen in das Scheitern in der Zukunft und macht von dort aus ein Change History und aktiviert die Ressourcen halt gleich. Also ich habe auch überlegt, ob das eigentlich ein Change Presence ist. Weil man ja auf die hat eigentlich die Gegenwart ändert.
Ja, aber es ist wie ein doppeltes, ne? Also ich gehe in die Zukunft, um von der Zukunft aus die Vergangenheit zu ändern.
Also die Gegenwart.
Also die Gegenwart. Ja. Ich hatte das Change Presence anders abgespeichert, dass ich aus der Gegenwart raus das verändere. Dass ich aus der Gegenwart raus die Gegenwart verändere. Aber grundsätzlich mache ich es ja sowieso. Also ich bin ja trotzdem in der Gegenwart, egal ob ich gedanklich in die Zukunft gehe
Ja,
oder
aber bei
nicht.
Change History und Change Future ist es bei beiden Formaten so, dass die Ressourcen, die ich aktiviere, kommen nicht aus demselben Zeitpunkt. Sondern
Das
im
ist
Change
richtig,
History
ja.
nehme ich ja die Ressourcen aus der Gegenwart für die Vergangenheit, im Change Future nehme ich sie entweder aus der Gegenwart für die Zukunft oder aus der Zukunft für die Gegenwart. Von daher würde für mich Change
Richtig.
Presence schon Sinn ergeben, ich nehme die Ressourcen aus der Zukunft für die Gegenwart.
Für die Gegenwart. Wobei wir das ja beim Change Future auch machen. Nur, dass ich beim Change Future von einem Ereignis in der Zukunft ausgehe, aber da gehe ich ja auch manchmal hinter den Punkt des Ereignisses. Muss ich mir noch mal genau überlegen, aber ich finde es ein spannendes Format, das du da
Ja,
gebastelt hast.
ich habe es nicht gebastelt, es war Daniel Kahnemann. Ich glaube, eine der wenigen wirklich Schwächen, die NLP hat, ist, dass NLP oft nicht sieht, dass als negativ benannte Sachen auch Ressourcen enthalten. Also wie zum Beispiel halt dieses schiefgegangene Ereignis.
Ja.
Also klassische NLPler würden sagen, nein, beruf's nicht, stell dir es nicht vor, was du dir vorstellst, tritt ein. Aber zu sagen, aus einer imaginierten Katastrophe kann ich die Kraft nehmen, dass sie halt nicht eintritt, ist schon, finde ich, eigentlich sehr plausibel.
Ja, es ist so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Also ich stelle mir vor, was passiert, wenn es richtig schlimm läuft, was wäre der schlechteste Fall? Aber eben dieser Punkt, daraus die Ressourcen zu extrahieren, das finde ich, ist schon nochmal ein anderer Gedanke. Ja, finde ich interessant, auf jeden Fall. Schön.
Jordan Peterson schreibt ja auch, dass dieses Bewusstsein über die Zeit, das ist, was den Menschen zu Menschen macht. Also er sagt ja, das kann kein Tier. Und für ihn ist ja der Beginn des Menschseins, also er hat eine großartige Formulierung dafür gefunden. Er sagt, als wir verstanden haben, wir können mit der Zukunft verhandeln. Also, dass sozusagen das, was du erleben wirst, davon abhängt, was du jetzt tust.
Ja.
Und er meint, diese Grundidee des Verhandelns mit den Göttern der Zukunft ist, ich bringe jetzt ein Opfer, um später mehr belohnt zu werden.
Ich
Weil
würde
das
mal
natürlich,
sagen, da ist er sehr weit im Handlungsbereich schon
ja,
drin.
aber das ist natürlich alles auf die Zukunft bezogen. Die Frage
Ja.
ist, mit der Vergangenheit geht aber, glaube ich, genauso. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, ist dieses sich bewegen in der Zeit. Das ist schon sehr menschlich. Und da können wir auch wieder in das übliche Horn stoßen. Es wird halt auch in der Schule kein bisschen gelehrt.
Ja.
Das ist wieder was, wo, wenn es die Eltern den Kindern nicht beibringen, wenn es wir NLPler den Leuten nicht beibringen, kannst du wirklich eine komplette Schul- und Hochschulausbildung hinter dich bringen und du hast kein einziges Mal begriffen, wie essentiell wichtig das für die Lebensführung ist, sich in der eigenen und kollektiven Zeit bewegen zu können.
Naja, es wird schon die Zeit genutzt, ne? Wenn du jetzt nicht lernst, dann wirst du die Prüfung nicht bestehen, aber es wird halt nicht ressourcevoll genutzt.
Ja, nee, ich bestehe auf meinen, ich habe gesagt, es wird nicht gelernt, sich darin zu bewegen. Das ist es ja. Also was wir
Ja,
als NLPler machen,
spricht ja
und
so.
das ist ja die Magie, die wir erlebt haben, ist, dass man sich plötzlich in der Zeit bewegt. Löse mich aus der Gegenwart, ich gehe in die Vergangenheit, ich gehe in die Zukunft, ich mache dort was.
Ja, das ist ja auch, ich habe ja lange Zeit auch Prüfungscoaching gemacht. Und da war das natürlich auch das Format Nummer eins, ne? Also du gehst mal in den Moment der Prüfung und machst diese Prüfung erfolgreich. Und blickst dann zurück auf jetzt und gibst dir die Ressourcen aus der Zukunft im Jetzt. Und für manche war das so ein absolutes Aha-Erlebnis. Manche konnten sich es gar nicht vorstellen. Die fanden es total spooky. Also wenn es eben Leute sind, die keine NLP-Vorerfahrung haben. Ich habe keinen Fall erlebt, wo die Prüfung nach diesem Format schiefgegangen ist. Also die haben alle diese Prüfungen bestanden, mit denen ich das Format gemacht habe. Ja, also ob das jetzt aus diesen Ressourcen aus der Zukunft war oder ob sie sich einfach noch besser vorbereitet haben, keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und da ist es gerade für die Schule ist es so ein wahnsinnig hilfreiches Format.
Ja,
Also alle Lehrer, die zuhören, sollen es bitte ihren
ja.
Schülern beibringen.
Und ich glaube, da ist auch ein wichtiger Unterschied, die Sache mit aktiv und passiv. Weil Viele Leute empfinden ja Zeit als etwas, dem sie ausgeliefert sind. Also da kommt ein Ereignis auf mich zu. Also die normale Menschen sagen, die Prüfung kommt auf mich zu. Aber die Minderheit sagt, ich gehe auf die Prüfung zu.
Ja.
Da sagt man höchstens, ich gehe jetzt auf die 60 zu. Aber Ereignisse sind normalerweise auf der Timeline bei Leuten, die ungeübt sind, die Akteure. Oder auch eine Erinnerung verblasst, eine Erinnerung entfernt sich von mir. Warum sollen die Sachen sich bewegen? Beweg dich doch selber.
Ja,
ich glaube, das macht auch den Unterschied. Dass,
auf
wenn du
jeden
dich
Fall.
Halt passiv in deiner eigenen Zeit erlebst, dann ist es einfach kein schönes Leben.
Nee, und es ist auch total nachvollziehbar, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich kleiner Wurm und da kommt diese große Prüfung auf mich zu und ich kann eigentlich gar nicht ausweichen, da wäre ich auch nicht ressourcevoll für die Prüfung. In dem Moment, wo ich selbst entscheide, gehe ich da jetzt hin, gehe ich auf die Prüfung zu, ne? Dann wird die, also in meinem Inneren wird die automatisch kleiner, also höchstens so groß, wie ich selbst bin. Das
Und natürlich,
ist
ich
schon
gehe
wichtig.
nicht nur auf die Prüfung zu, ich gehe auch da durch, weil für mich war auch ein unglaubliches Aha-Erlebnis, habe ich in meiner NLP-Ausbildung gelernt, den Satz, dass das Problem bei Ängsten ist, die ja immer per Definition in der Zukunft liegen, dass die Leute ihre Ängste nie zu Ende denken. Sie gehen in der Zukunft bis zu dem Augenblick, wo sie mitten in der Angst stecken und dort bleiben sie.
Ja.
Und sobald du einen fragst, was ist denn ein Jahr später, bricht das Ding in sich zusammen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist so typisch für eine Angst, sie halt nicht weiterzudenken, nicht hinter die Angst zu gehen. Und auch da ist Timeline-Arbeit essentiell.
Absolut. Und ich bin wirklich mittlerweile, vielleicht liegt es an der Psychografie, größerer Fan von den ganzen Zukunftsformaten. Also die Vergangenheitsformate mag ich, aber die Zukunftsformate, die haben so ein Potenzial, die geben so unglaublich viel Kraft. Und klar, ich kann erstmal meine Vergangenheit aufräumen, um dann noch leichter in die Zukunft zu gehen. Aber gerade so für die Bereiche, in denen ich arbeite, wo es ja viel um berufliche Gründungsgeschichten und so weiter geht, da ist natürlich die Zukunft schon extrem relevant. Und da auch mitzukriegen, wie Leute sich verändern, wenn die plötzlich in diese Zukunft mal reingehen, ja, wenn du dann Coach bist, wenn du selbstständig bist, wenn du dein Business aufgebaut hast, wenn du deine ersten Klienten hast und da aus der Ressource mal zurückzublicken, also ich habe gerade gestern Abend mit meinen Mentorship-Frauen eine Übung gemacht dazu, es gibt so viel Freiheit wieder, ja, es fällt so viel Last einfach ab, wenn ich da einmal frei reingehen kann und spüren kann, wie es dann eben ist.
Ich feiere gerade innerlich echt ab, weil ich glaube, ja, es liegt an der Psychografie, weil meine Erfahrung bei dieser Art von Coaching ist, die Leute bekommen so viel Kraft, wenn ich mit ihnen in die Vergangenheit gehe. Weil in der Vergangenheit ist ihre Erfahrung, in der Vergangenheit ist ihre Kompetenz, in der Vergangenheit ist alles das, was sie können, was sie bereits geleistet haben, worauf sie aufbauen können. Und dann fangen die so an zu strahlen.
Das ist spannend, dass du das sagst mit der Kompetenz, weil genau das erlebe ich anders, dass die Kompetenz, die jetzt noch so ein bisschen unsicher ist, wenn ich dann schon 100 Coachings gemacht habe, dann ist meine Kompetenz ja noch viel größer. Und du sagst, sie liegt in der Vergangenheit, ja.
Jetzt müsste man den Beziehungstypen noch dazu einladen, wie der das begründet. Also ich habe wirklich, und das ist ja das Tolle auch an Timeline und Psychografie, dass wir die drei Bereiche haben. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die ungehobenen Schätze in der Vergangenheit liegen. Ich überlege mir gerade, es gibt ja das Wort Regression als psychologischen Fachbegriff, wenn Leute quasi versehentlich in der Vergangenheit stecken bleiben.
Ja.
Ob es sowas auch andersrum wird als Progression im Sinne von Leute stecken versehentlich in der Zukunft und kommen da nicht weg. Das müsste so eine Art von Katastrophieren sein, dass man sozusagen etwas, ein schlimmes in der Zukunft liegendes Ereignis als unabwendbar wahrnimmt, weil dieses, die Angst nicht zu Ende denken. Das Stück ist eine großartige Formulierung von Klaus Krokowiak, der mal gesagt hat, über biografische Arbeit, es handelt sich dabei um jüngere Selbste, die in einer Zeitkapsel feststecken. Was ich auch eine großartige Formulierung finde. Und er hatte immer das so formuliert, es geht darum, das jüngere Selbst aus dieser Zeitkapsel zu befreien und ihm den Weg in die Gegenwart zu zeigen. Das finde ich eine so traumhafte Formulierung.
Das finde ich auch sehr schön formuliert. Und trotzdem habe ich gerade noch einen anderen Gedanken, weil du jetzt gesagt hast, das Katastrophieren in der Zukunft. Was mir trotzdem einfällt, es gibt ja durchaus auch Menschen, die bleiben in einer ressourcevollen Zukunft stecken. Und was da manchmal, glaube ich, das Problem ist, ist dieses, ich spüre ja jetzt schon, wie geil es in Zukunft sein wird. Und dann fehlt aber der Schritt, dass ich in der Gegenwart vorbereite, dass ich zu dieser Zukunft komme. Und dann bleibt es eine Blase.
Das ist spannend. Also ich habe die Zuhörer hörten, sahen mich jetzt nicht staunend, weil deine Formulierung, das Problem ist, der bleibt in der positiven Zukunft stecken, hat bei mir spannende Sachen im Kopf gemacht. Aber dann fiel mir ein Teilnehmer ein, der dramatische Geldprobleme hatte. Und die kam bei dem daher, dass er das Geld, von dem er erwartete, es in den
Ja,
nächsten Jahren zu verdienen, bereits jetzt ausgegeben hat.
genau, das meine
Ach,
ich.
das meinst
Also so in der Art. Ja, genau.
Das war eine
Also
Strategie, die
ich
war.
tue so sehr, dass ich schon in dieser Zukunft bin und vergesse aber das Handeln im Jetzt dafür, dass die wirklich, wirklich,
Nee, der
wirklich
hat leider
überhaupt
gehandelt.
möglich
Der hat
sein
Geld
kann.
ausgegeben. Der hat die
Ja,
Handlungen vollzogen. Der hat
ja, ja.
die
Aber
Teile.
eben nicht die Handlungen, die dazu geführt haben, dass er dieses Geld dann auch
Richtig.
tatsächlich verdient. Ja, genau.
Aber der war sich so sicher, also der war auch, hat ein bisschen zu tief ins ESO-Glas geguckt, war sich so sicher, dass sein Glaube stark ist und das Geld irgendwann kommen wird. Dass er es jetzt schon ausgegeben hat.
Da habe ich meist spannende Diskussionen nach meinen Webinaren, wenn es um Manifestationen geht, weil es da wirklich unterschiedliche Ansätze gibt, dass manche Menschen eben diese Art der Manifestationstechniken kennen, wo man genau das macht. Ja, ich gehe so stark in dieses Gefühl, ich tue so, als wäre das alles schon da und dadurch ziehe ich es automatisch an. Und ich bin ja große Verfechterin dessen, ja, tu so, als wäre alles schon da, spür das und mach aber trotzdem deine Arbeit jetzt in der Gegenwart. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und ganz unterschiedliche Stimmen. Für mich ist es einfach die sicherere Variante, weil ne, also Arbeit ist für mich was Schönes. Das heißt, ich kann auch in der Gegenwart gern was dafür tun, dass meine Zukunft dann so strahlend und blühend ist, wie ich sie mir jetzt schon vorstellen kann. Und da, das ist sehr spannend. Und wenn ich natürlich die Variante wähle, dass ich in der Zukunft stecken bleibe und eben so tue, als wäre sie schon da, aber eben vergesse, den Tank aufzufüllen, sage ich jetzt mal, dann kann es natürlich manchmal trotzdem auch nach hinten losgehen.
Also was ich wirklich als persönliches Neu und Gut aus diesem Gespräch mitnehme, ist, dass ich jetzt für mich ein Pärchen gefunden habe, was mir vorher nie so klar war, nämlich dass das Bild einer katastrophalen Zukunft kann zu einer Ressource in der Gegenwart werden und das Bild einer leuchtenden Zukunft kann zu Problemen in der Gegenwart führen. Das ist wirklich spannend. Natürlich
Also
sind die beiden
Ressourcen
anderen Welten.
überall, kann man eigentlich sagen, oder?
Das ist wirklich spannend. Das heißt, es scheint auf dem Weg in die Zukunft und vermutlich auch in die Vergangenheit noch eine Schaltstelle zu geben, wo aus Plus-Minus werden kann. Weil natürlich kann auch eine grausige Zukunftsvorstellung die Gegenwart negativ beeinflussen und eine positive kann sie positiv beeinflussen.
Ja.
Aber irgendwo auf dem Weg dahin ist scheinbar nochmal eine Umschaltstelle, wo man es wechseln kann. Und ich fand es sehr spannend, dass wir herausgearbeitet haben, wie halt eine positive Zukunftsvorstellung meine Gegenwart beschädigen kann. Also schon spannend. Natürlich überlege ich gerade im Hintergrund, gibt es das auch andersrum? Also wir wissen natürlich aus dem Change History, dass die Niederschläge in der Vergangenheit, das Scheitern in der Vergangenheit, kann zu ganz großen Ressourcen in der Gegenwart werden. Also für mich ja der tolle Satz von Keith Johnston, die meisten Leute wollen nicht das Leben leben, was sie später erzählen wollen. Weil natürlich erzählen tue ich am liebsten die Stelle, wo ich knapp dem Tod entronnen bin. Das sind die größten Geschichten, aber erlebt hätte ich sie lieber halt doch nicht. Das heißt, man will eigentlich ein Leben erleben und ein Leben will man erzählen hinterher. Da ist völlig klar, negative Ereignisse in der Vergangenheit können zu ganz starken Ressourcen in der Zukunft werden. Aber geht es auch andersrum? Was mir gerade einfällt, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein Klischee bediene, aber ich habe so ein inneres Bild jetzt von einer mittelalten bis älteren Frau, die mal früher wunderschön war und davon nicht loskommt und sich damit die Gegenwart versaut. Das wäre so ein Beispiel für eine positive Vergangenheit beeinflusst negativ meine Gegenwart. Also wenn Leute quasi ihre Jugend als dahingeschwunden empfinden oder sowas.
Ja, ich glaube, es kommt drauf an, was mache ich aus dieser Vergangenheit. Ja, ich kann es als Vergleich nutzen und fühle mich dadurch in der Gegenwart schlecht. Oder ich kann es als Ressource nutzen, indem ich sehe, was für ein schönes Leben ich hatte, wie schön ich war, was ich dadurch Tolles erlebt habe und wie mich das jetzt auch, wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so schön bin, nicht mehr ganz so jung bin, trotzdem aus diesen Erinnerungen, von diesen Erinnerungen zehren kann und meinen Zustand in der Gegenwart trotzdem damit anreichern kann und
Ich
positiv
glaube, es
beeinflussen.
muss noch was anderes geben. Ich erinnere mich gerade, wie vor 14 Jahren Amena auf die Welt kam und ich sozusagen die Erfahrungen machte, Vater zu sein. Da hat mich immer gewundert, wie viele Leute die ersten Jahre gesagt haben: Genießt die ersten Jahre, so schön wird es nie wieder sein. Und also es wurde so richtig Angst gemacht. Die ersten Jahre mit dem Kind sind von solchem Zauber, von solcher Schönheit und danach wird es bloß noch schlimm. Also meine persönliche Erfahrung ist bis jetzt, dass es jedes Jahr schöner geworden ist. Aber ich weiß, ich hatte zwischendurch wirklich Sorge. Das war es jetzt, das waren die schönen Jahre. Und das war ein ganz komischer Glaubenssatz. Also das war im Grunde auch eine Timeline-Arbeit. Und warum soll jetzt die Zeit mit dem Baby, was 2, 3 Jahre ist, so viel schöner sein als die Zeit mit einer Jugendlichen oder so? Also es hat einfach eine andere Qualität.
Ja, und das Spannende ist, also was machen wir da aus NLP-Sicht? Ja, ich nehme eine individuelle Erfahrung und verallgemeine die, also ich mache eine Generalisierung raus und gebe die Generalisierung weiter. Derjenige, der jetzt die Generalisierung nicht erkennt, jetzt du bist NLPler, du hast es erkannt, ne, nimmt es als gegeben hin und bringt sich ja automatisch auch in diese Gedanken von, es wird schlimmer werden, es wird schlimmer werden, es wird schlimmer werden. Und genau den Weg gehe ich dann natürlich auch. Ja, ich gehe in Resonanz mit genau diesem blöden Gefühl von, das Schönste liegt schon hinter mir.
Ja, oder eigentlich noch viel blöder. Das Schönste ist ein kurzes Stück, was jetzt noch vor mir liegt, aber bezogen auf die Gesamtzeit wird es meistens hinter mir liegen. Also es war eine ganz, ganz, ganz komische Suggestion. Eine ganz komische Suggestion. Und ähnlich halt kenne ich auch manchmal, wenn Leuten gesagt wird, genieß die Studententage, so frei wirst du dich nie wieder im Leben fühlen. Das ist ja ähnlich. Wo also auch schon eine Prognose auf die, also ich fühle mich heute ehrlich gesagt um einiges freier als der Student.
Ja,
Ich habe
absolut.
so viel mehr Möglichkeiten. Aber es gibt da ganz oft so eine merkwürdigen Prognosen über schöne Augenblicke auf der Timeline, die quasi aus einer vorhergesagten, darauf folgenden Zukunft geframed werden, dass man sie gar nicht mehr genießen kann.
Und ich glaube, sie sind gut gemeint. Sie sind gut gemeint. Genieß es jetzt. Eigentlich, also für mich ist drin, genieß es jetzt. Jetzt ist es richtig schön. Genieß es jetzt. Aber man könnte sich diesen zweiten Teil einfach sparen, weil man, also bei mir passiert automatisch, dass ich in diese Zukunft gehe gedanklich und die Ressource, dieses im Jetzt zu genießen, eben wie du es gerade gesagt hast, ne, die schrumpft plötzlich irgendwie ein. Die wird einfach kleiner durch diese bedrohliche Zukunft, die da kommt.
Ich stimme dir auch zu, es ist vermutlich gut gemeint, aber es ist eigentlich ist es eine fürchterliche Suggestion. Mir fällt gerade ein Satz
NLP im
ein.
Alltag, ne? Schwarzes NLP im Alltag haben wir
Du
da.
weißt, es ist eines meiner liebsten Themen. Wo taucht NLP, wo tauchen diese NLP-Formate in Alltagssprache auf?
Ja.
Es ist eine Fundgrube.
Absolut.
Mir fällt gerade noch ein Satz ein, aber ich weiß leider die Quelle nicht mehr. Es war ein französischer Denker zur Zeit Ludwigs des 14. Und der hat einen schönen Satz gesagt: Alte Leute geben deswegen gute Tipps, weil sie sauer sind, dass sie nicht mehr schlechte Beispiele geben können. Das finde ich so einen herrlichen Satz.
Das ist
Und
sehr schön, ja.
vielleicht liegt es daran, dass halt der Tipp, genieß deine Studentenzeit, so frei wirst du dich nie wieder fühlen, von Leuten kommen, wo das hinter ihnen liegt und die vielleicht sauer sind, dass sie sich nicht mehr so frei fühlen. Ja, sorry, dann fühl dich halt frei.
Absolut, sehr
Ne?
schön.
Aber wir grapschen auch ständig in andere Leute Timeline rum, das ist
Ja, ja, ja. Häufig ist es nicht bewusst, ne? Wenn solche Aussprüche kommen, solche Tipps kommen.
ja.
Ja.
Ich würde gerne noch mal 3 Minuten zumindest ein Thema ansprechen, was mir auch sehr am Herzen liegt, auch wenn es vielleicht hier gar nicht so wichtig ist. Aber ich finde es ja durch meine Spiral Dynamics Beschäftigung der letzten Jahre auch wichtig, das immer noch mal zu übertragen aufs Große selbst, aufs Kollektiv. Und ich finde ja auch spannend, zum Beispiel sowas zu machen wie eine, wenn ich in die ganz große Kiste greife, eine Menschheitstimeline. eine kulturelle Timeline. Im Augenblick mit Klimawandel zum Beispiel gibt es ganz schreckliche Timeline-Szenarien, was die Zukunft betrifft. Dann jetzt bezogen auf das christliche Abendland gibt es üble Timeline-Arbeiten mit kolonialer Vergangenheit und so. Also, das ist ja auch ein Punkt, wo ich finde, wo Bewusstsein über Timeline-Arbeit auch ganz, ganz wichtig ist, mitzukriegen, was wird von bestimmten einflussreichen Gruppen jetzt auf einer Jahrhunderte- und Jahrtausende-umfassenden Timeline gemacht. Und da zum Beispiel, glaube ich, können wir enorm viel von China lernen, die halt wirklich zurückgucken auf 5000 Jahre. Ein beeindruckender Zeitraum. Und wo du auch manchmal mitkriegst, dass die auch völlig anders mit der Zukunft arbeiten. Also, dass es schon bei chinesischen Politikern völlig normal ist. Also, wenn die quasi kurzfristige Pläne machen, sind das halt mal 100 Jahre.
Genau, da geht es einfach so langfristig in die
Ja.
Zukunft, ne?
Und ich glaube, das ist auch eine völlig andere Lebensart, wenn du wirklich dich in einer Kultur weißt, die Jahrtausende umspannt. Und das hat ja bei uns heute kaum noch jemand. Also, es ist erstaunlich, dass für die allermeisten Deutschen fängt Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg an. Dass es davor nochmal 1000 Jahre gibt, ist einfach nicht da in dem Programm.
Sehr spannend.
Und da mache ich gerne auch Change History, Change Future, mit der kollektiven Timeline. Ich habe sogar mal angefangen zu überlegen, Self-Nurturing. Also, wobei natürlich das gegenwärtige Deutschland jetzt vielleicht nicht so krass ressourcevoll ist, um dem vergangenen Deutschland irgendwelche guten Tipps zu geben. Aber vielleicht kann man ja 200 Jahre in die Zukunft gehen und sich von da.
Da finde ich gerade spannend, weil ja viele esoterische Ansätze von einer zukünftigen Gesellschaft auch berichten, ja, wie es dann sein wird, wenn die Schwingung höher ist und so weiter. Also genau genommen, wenn man das so einsetzt, dann könnte man daraus schon Self-Nurturing machen.
Wir haben in meinem Practitioner, wo ich damals Practitioner gemacht habe, haben wir schon Change History gemacht in früheren Leben. Also Change History, Self-Nurturing, Reimprinting in früheren Leben war damals normaler Teil unseres Programms. Mit dem Zusatz, ihr müsst es nicht glauben, aber wenn das Bilder sind, die bei den Leuten kommen, können wir auch an diesen Bildern arbeiten. Natürlich, warum denn nicht? Und
Also
ich.
so biete ich es auch an, dass ich sage, für diejenigen, für die Reinkarnation, die mit vergangenen Leben und sich das vorstellen können, die können das natürlich gerne in die Arbeit mit reinnehmen. Genau,
Und ich
ja.
glaube, dasselbe ist auch, wenn wir Science-Fiction-Filme angucken, die 1000 Jahre in der Zukunft spielen. Also Star Wars hat ja eigene Zeit, aber Star Trek, also Raumschiff Enterprise, ist ja sozusagen fortgesetzt unsere Zeit, 1000 Jahre in der Zukunft. Im Grunde ist es auch Timeline-Arbeit. Halt von Künstlern
Ja,
gemacht.
klar. Ja.
Warum nicht? Und ich stelle fest, ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen, was die nächsten Jahre betrifft, aber sobald ich in Jahrhunderte und Jahrtausende gehe, erwarte ich das Allerbeste für die Menschheit. Also ich habe ein leuchtendes, strahlendes Bild. Vielleicht zum Schluss, weil du esoterisch gesagt hast,
Ja.
eine großartige Idee von Robert Anton Wilson. Der hat mal
Mhm.
geschrieben, er geht davon aus, dass wir in spätestens einigen Jahrhunderten gelernt haben werden, Zeitreisen zu machen. Und
Ja.
dann meinte er, dann geht er davon aus, dass ganz viele Leute den Wunsch haben, zu früheren Inkarnationen von sich zurückzukehren und denen zu helfen. Und er meint, diese Wesen, also wir selbst aus der Zukunft, die uns heute helfen, die nennen wir Engel.
Ach, wie
Und ich finde,
schön.
das ist so ein schönes Bild, sich zu überlegen, vielleicht ist der Engel ich selber in 500 Jahren.
Ach, das ist sehr
Also ich
schön.
finde,
Ach,
das ist
das nehme ich mit als Bild.
so ein Dahinschmelzbild von Robert Anton Wilson, ist schon einfach herrlich.
Sehr gut, das merke ich mir.
Ja.
Robert Anton Wilson. Ja.
Gut.
Für diejenigen, die noch ein bisschen mehr über Timeline erfahren wollen, ich gebe ja ein Webinar im Studio Jablonski am 26.
Ach ja, du hast gleich das erste über Timeline, stimmt's?
Genau, 26.1.
Und lass mich raten, das wird weniger philosophisch und mehr bodenständig.
Auf jeden Fall. Timeline-Arbeit im Alltag.
Mir hat letzte Woche ein Podcast-Hörer Feedback auf den Podcast geschrieben und das fing an mit den Sätzen: Ralf, inzwischen ist dein Podcast eigentlich ein Philosophie-Podcast. Und das meine ich als Kompliment.
Ach, schön.
Und das fand ich so toll, so nach dem Motto, ich sag's noch dazu, weil es könnte ja auch eine Kritik sein. Es ist für mich so viel mehr dieses Thema NLP im Alltag. Also
Ja.
auf was für Ideen wir heute gekommen sind, jenseits der Formate,
Voll.
halte ich für viel wichtiger, als zu sagen, was ist der dritte Schritt im Change System.
Ja, so viel neue Inspiration. Sehr schön.
Dagmar, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, Ralf.
Es war mir ein Vergnügen.
Ebenso.
Ich bin schon sehr neugierig, was wir als nächstes Thema machen werden.
Ja, ich überlege
Tschüss.
schon mal. Tschüss.